So, ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Alex, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin total glücklich und froh, hier sein zu können. Und ich bin auch super dankbar, dass das Wetter so gut ist. Ich hab's noch nicht raus, wie das Hamburger Wetter ist. Also, das ist verrückt. 5 Minuten später hagelt's, 10 Minuten später scheint die Sonne, 5 Minuten später regnet's wieder. Ich weiß nicht, was mit dieser Stadt los ist. Mir sagt man, es ist normal. Wie vielleicht die meisten von euch wissen, haben wir ja gerade eine Predigtreihe. Wer das weiß, kann mal ganz kurz irgendwie, ja, oh, nicht schlecht, aber ganz kurz mal reinrufen, was ist denn die Predigtreihe?
Paulus,
sehr gut. Wir haben ja auch schon in der ersten Predigt dieser Predigtreihe schon ein bisschen von Paulus gehört. Was war das für ein Mann? Wahrscheinlich die meisten von euch kennen Paulus ganz gut, weil ihr so seine Bibelgeschichten irgendwie gelesen habt, seine Briefe und alles, was so irgendwie in der Bibel zu finden ist über Paulus. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der noch ein bisschen mehr noch gelesen hat, irgendwelche Bibelkommentare oder Forschungen, was jetzt irgendwie in der Bibel nicht so direkt steht, aber trotzdem über Paulus bekannt ist. Paulus war ein Apostel, das ist kein Geheimnis. Und er war 1,5 Jahre in einer Gemeinde, in einem Ort, nämlich in Korinth. Und wir haben ja gerade den Korintherbrief. Und bevor wir da einsteigen, würde ich gerne noch für die Predigt beten. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne die Augen zumachen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du gut und treu bist und dass du uns unendlich doll liebst. Und ich danke dir, dass wir uns mit deinem Wort auseinandersetzen dürfen. Und ich bitte dich, dass du kommst und unser Herz aufmachst, weit machst für das, was du zu sagen hast, Herr. Ich bitte dich, dass du meine Worte lenkst und dass dein Wille geschieht heute Morgen. Und wir segnen auch die Kinder im Namen Jesu. Amen. Amen. Paulus hatte ich eben gesagt, ist Apostel. Und als Apostel war er viel unterwegs. Er ist ja ein Mann, der eine unglaubliche Geschichte erlebt hat mit Gott. Erstmal ein Mann, der Christen gehasst hat. Er hat wirklich Christen gehasst und verfolgt. Und dann war es so, dass er eine Begegnung hatte mit Jesus und sein Leben sich gedreht hat, um 180 Grad. Auf einmal war er bewegt von Gott und hat auf einmal selbst sein Wort gepredigt. Daher war er dann unterwegs in verschiedenen Orten und hat dort das Evangelium verkündet. Und an einem Ort war er, nämlich in Korinth, und ich habe euch mal was mitgebracht. Ich mache mal heute früh den Johannes Hartl. Ich habe nämlich keinen Beamer. Da haben wir es. Ich habe das noch nie gemacht und noch nie mit Flipchart gearbeitet, daher. Paulus, ein Mann, der mit Feuer unterwegs war, sein Herz voller Liebe und Freude, das ist Paulus, so sieht Paulus aus. Falls jemand nicht gewusst hat, wie Paulus aussieht, so sieht Paulus aus. Der hat natürlich eine Glatze. Und es ist so, dass Paulus in Korinth unterwegs war und dort Gemeinde gegründet hat. Er kennt diese Gemeinde ziemlich gut. Er war 1,5 Jahre da und hat viel in diese Gemeinde investiert und hat viel dieser Gemeinde von Jesus erzählt und von den Dingen, die er auch erlebt hat. Das Problem war dann, dass Paulus weggegangen ist, das ist vielleicht erstmal kein Problem, ist ja ganz gut auch, aber Paulus ist weggegangen und dann sind Dinge in der Gemeinde entstanden. Und zwar, das ist übrigens die Gemeinde in Korinth, so sieht die wirklich aus. Ich habe Forschung betrieben, jetzt haben natürlich auch alle eine Glatze. Und in Korinth sind dann Dinge entstanden. Es gab verschiedene Probleme und die spricht Paulus im ersten Korintherbrief an und er schreibt zu ihnen. Man kann so ganz grob verschiedene Einteilungen machen, aber ganz grob spricht Paulus beispielsweise in den ersten 4 Kapiteln des ersten Korintherbriefs Spaltungen an. Hey, ihr habt euch da und da gespalten. Ihr folgt dem und dem nach. Aber es geht doch um Jesus, um Gott. Und er predigt immer das Evangelium, wenn man den ersten Brief in Korinth durchliest, dann merkt man immer, Paulus spricht ein Problem an und hat immer die Lösung. Und die Lösung ist das Evangelium. Und so in den ersten 4 Kapiteln spricht er an und sagt, hey, es gibt Spaltungen unter euch. In den nächsten Kapiteln, 5 bis 7, da geht es um Sex. Da sagt er, hey, ihr müsst mal ordentlich irgendwie ethisch miteinander umgehen. Ihr habt die und die Vorstellung und das findet sich in eurer Gemeinde, aber das ist nicht hilfreich, das ist nicht gut. Und wie antwortet Paulus wieder? Mit dem Evangelium. Und sagt, hey, das ist die Lösung, das ist sinnvolles Leben. So, ich hoffe jetzt, nachdem ich Sex gesagt habe, dass ihr mir trotzdem weiter zuhört und nicht irgendwie im Kapitel 5 bis 7 hängen bleibt. Dann in Kapitel 8 bis 10, eins meiner absoluten Lieblingsthemen, da spricht er über Essen. Das ist doch super, ne? Falls du noch nicht wusstest, dass Paulus über Essen spricht, dann liest doch mal 1. Korinther 8 bis 10. Da spricht er darüber, was ist sinnvoll, gerade im Abendmahl, in der Gemeinschaft, und wie gehen wir miteinander um, was ist sinnvoll, ja, wie viel darf man essen, wie viel darf man trinken. Und in 1. Korinther 11, dann das zwei Kapitel, bevor es bei uns richtig in die Masse reingeht, spricht Paulus über Gemeinschaft. Und eigentlich zieht sich das durch und durch, weil er merkt, dass ein großes Problem bei den Korinthern die Gemeinschaft ist. Er sagt, irgendwie gibt es eine gestörte Gemeinschaft. Das ist keine göttliche Gemeinschaft. Wie ihr miteinander umgeht, was ihr voneinander haltet, wie ihr übereinander redet, dass ihr denkt, ihr seid die größten und tollsten Menschen. Und er sagt, hey, irgendwie, ihr Lieben, ihr seid eine gestörte Gemeinschaft. Er sagt, so nicht. Und diese Probleme machen Paulus Sorgen. Deswegen schreibt er den 1. Korintherbrief. Und ich hatte gedacht, hey, das ist irgendwie was, was für mich so wie so eine rote Linie oder ein Pfeil sich durch den 1. Korintherbrief zieht. Das heißt, wir haben hier vor, das ist übrigens eine Blackbox, die nenne ich mal Blackbox. Wir wissen noch nicht, was da drin ist. Aber wir haben die Anfangslage oder den Moment vor dieser Blackbox ist, wir haben ein gestörtes Verhältnis und Paulus kriegt das mit. Hinter der Blackbox, sagt er, gibt es ein ganz besonderes Ding und da wollen wir hin. Er spricht nämlich von einer göttlichen Gemeinschaft, von einem Leib, von einer Einheit. In 1. Korinther 12 benutzt Paulus so ein unglaublich schönes Bild von dem Leib, von dem Körper und sagt, jeder von euch ist irgendwie ein Teil des Leibes. Jeder von uns hat Gaben bekommen, wie Gabe, die Gabe des Glaubens, Erkenntnis, Weisheit, Wunderwirkung, Heilung und so weiter und so weiter. Dürft ihr gerne nachlesen. Und jedes Mal sagt er, warum gibt es diese Dinge? Sie gibt es zur Einheit der Gemeinde, zur Einheit der Kirche. Das heißt, was alles Paulus beschreibt in diesem Brief ist, sie dient der Gemeinschaft. Und ihr habt ein gestörtes Verhältnis. Aber das, wo wir hinwollen, ist eine Gemeinschaft, wo wir uns gegenseitig ehren. Und es geht um Gemeinschaft. Liebe geht nur in Gemeinschaft. Die ganze Bibelstelle davor und danach, ich komme gleich auf den Kapitel 13 zu sprechen, davor und danach geht es um Geistesgaben, um das, was Gott uns geschenkt hat. Und er sagt, es sind Guidelines für die Gemeinschaft. Und ich würde gerne diesen langen Text, der jetzt vorgegeben ist, und ich glaube, es ist eine Riesenbombe, an einem Sonntagmorgen in 25 Minuten über den 1. Korintherbrief Kapitel 13 zu predigen, aber ich versuch's. Es wurde schon richtig angemerkt, dass so viele Hochzeiten immer 1. Korinther 13 gepredigt werden. Wir haben hier keine direkte Hochzeit, auch wenn ich gestern von einer Hochzeit gekommen bin, aber ich würde gerne den ganzen Text vorlesen und ihr dürft es gerne auf euch wirken lassen. Wenn ich in der Sprache der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen könnte, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles und sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir sagen Weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glauben, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Dieses Kapitel, Kapitel 13, ist der zentralste Punkt, ist Mittelpunkt des gesamten ersten Korintherbriefs. Und ich glaube, ich mache mich da eins mit vielen Forschern, die sich ganz schlaue Gedanken gemacht haben, die schlauer sind als ich, die das auch sagen. Die sagen, irgendwie zielt das ganze Kapitel, das ganze Buch auf Kapitel 13. Aber was macht dieses Kapitel so wichtig? Und da kommen wir zur Blackbox. Ich habe übrigens eine Blackbox mitgebracht, ja. Und ich komme mal hier runter. So, sie ist noch hier. Sehr gut. So, da bin ich wieder mit der Blackbox. Ich habe sie so unkenntlich gemacht, dass ihr auch nicht wisst, von welchem Sportanbieter das ist. Und Paulus sagt, hey, es gibt eine Blackbox. Und es gibt diese Möglichkeit von dieser gestörten Verbindung, dieser gestörten Gemeinschaft hin zu einer göttlichen, wirklich wohltuenden Gemeinschaft. Und er öffnet diese Blackbox und sagt ganz einfach, ja, er sagt ganz einfach, das ist in der Blackbox. Mehr macht Paulus hier an dieser Stelle nicht. Ihr dürft euch die gerne nachher aussuchen und mitnehmen. Er macht nichts anderes, als sagt, hey ihr Lieben, eigentlich von diesem Punkt einer gestörten Gemeinschaft bis hin zu einer göttlichen Gemeinschaft, das, was wir brauchen, ihr Lieben, ist Liebe. Und wisst ihr, ich bin mal ganz ehrlich, ich muss mir das jeden Tag anhören von Gott. Und ich glaube, es ist gut, dass er mir das auch zuspricht. Das heißt, ich glaube, dass der erste Korintherbrief kein Geheimnis nicht nur für die Korinther geschrieben ist, die ihre großen Probleme haben, sondern vielleicht auch für uns, die wir super perfekt sind. Ja, ich glaube, dieser Brief ist auch irgendwie für uns. Und ich habe persönlich gemerkt, dass so das, was Paulus hier anspricht in 1. Korinther 13, irgendwie auch immer wieder eine Charakterschulung ist. Wenn er darüber redet und sagt, hey, es geht gar nicht um diese Dinge, um diese Gaben, um diese Fähigkeiten, sondern es geht einfach darum, die Liebe zu haben, dann ist es immer wieder eine Charakterschulung. Es sind Dinge, die ich mir über meine Zeit irgendwie angehaftet habe in mein Leben und merke, okay, die muss ich abgeben. In Vers 8 sagt Paulus, alles wird vergehen, aber die Liebe ist für die Ewigkeit geschaffen. Und das ist einer der, finde ich, zentralsten Momente, die Paulus hier anspricht und sagt, hey, alles wird vergehen. Alles, was du mitbringst. Meine Hoffnung ist, dass ich im Himmel Haare haben werde. Meine Glatze wird vergehen. Oder andere Dinge, ja? Von denen ich denke, wow, ich bin ganz besonders. Das kann ich gut. Aber Paulus sagt, hey, diese Dinge werden vergehen. Aber das, was bleibt, das, was bis in Ewigkeit bleibt, ist die Liebe. Das heißt auch, und ich nehme da auch nichts vorweg, wenn wir anfangen, einander zu lieben, in der Qualität, wie Paulus es hier schreibt, dann schaffen wir einen ewigen Moment, einen Ewigkeitsmoment. Und Paulus erkennt hier maßgeblich das Problem der Gemeinde und ich glaube, deswegen ist er begeistert von dieser Problemlösung der Liebe. Er erkennt in der Gemeinde, dass sie selbst sich identifizieren durch das, was sie tun. Weswegen ich auch denke, warum er die ganze Zeit mit über Gaben spricht. Hey, ihr könnt in eurer Gemeinde weissagen, ihr könnt prophetisch reden, Mann, ihr habt das geilste Sozo-Team der Welt. Ja? Das ist das, also wir wissen, dass wir das coolste Sozo-Team der Welt haben, aber das ist das, was Paulus anspricht und sagt, ihr prahlt irgendwie förmlich von dem, was ihr alles habt. Ihr denkt, ihr seid richtig, richtig gut, aber eigentlich seid ihr nichts. Paulus gibt den Korinthern dann eine richtige Schelle. Wenn Paulus mir sagen würde, Alex, du bist nichts, das wird mir wehtun. Meine Sprache der Liebe ist Anerkennung und Wertschätzung. Das heißt, wenn man mir irgendwie sagt, hier Alex, du bist nichts, das kannst du nicht, dann wird es mir echt mies gehen. Aber Paulus lässt es nicht dabei. Paulus sagt, all diese Dinge sind nichts. Sie sind unnütz, ohne Liebe im ersten Vers des 13. Kapitels. Und versteht mich nicht falsch, es ist wichtig und gut, dass wir diese Fähigkeiten, diese Gaben haben. Es ist wichtig, dass wir Menschen haben, die unglaublich gut an ihren Instrumenten sind und am Gesang. Und wir wollen auch darin besser werden. Aber was Paulus hier meint, ist, dass die Gefahr besteht, dass wir uns damit identifizieren, dass ich auf einmal ein Statussymbol mir selbst erschaffe mit dem, was ich tue. Das heißt, es ist völlig egal, was für einen Abschluss ich habe. Das ist völlig egal, ob ich schlauer bin als andere Menschen. Es ist völlig egal, was ich kann oder wie ich aussehe. Ich brauche mich gar nicht damit identifizieren, sondern Paulus sagt Folgendes: Meine Identifikation kommt von der Liebe Gottes. Und ich glaube, dass es genau die Liebe Gottes ist, die hier definiert worden ist. In den Versen 4 bis 7. So und nicht anders ist die Qualität der Liebe Gottes für uns. Ich würde das gerne mal einfügen mit Gott. Gott ist geduldig. Er hat Zeit. Er ist die Ruhe selbst. Wir in unserer postmodernen Welt, in unserer Zeit, wir müssen von einem Ort zum anderen haschen, am besten noch einen Döner einwerfen und dann noch irgendwie am Telefon oder so noch irgendwelche Sachen erledigen, damit ich zu Hause mich entspannen kann. Ach nee, ich muss da auch noch ein paar Termine machen und so weiter. Wir müssen immer ansprechbar sein. Wir werden immer unruhiger. Kein Wunder, dass es sowas gibt wie so ein erhöhtes Stressempfinden oder auch Burnouts und so. Die vermehren sich in unserer Zeit. Das ist, weil die Welt schneller wird und wir wollen mitrennen. Aber Gott ist geduldig. Er hat Zeit. Er ist die Ruhe selbst. Gott ist freundlich. Er wird nie ausfallend. Er ist nicht neidisch. Und wenn du andere Dinge machst oder deine Zeit mit anderen Dingen verbringst, wird er nicht neidisch. Wisst ihr, ich bin so aufgewachsen, das ist kein Scherz. Mir wurde förmlich, also nicht von meinen Eltern glücklicherweise, mir wurde aber förmlich eingeredet, wenn ich nicht genug Bibel lese und nicht genug bete, dann fühlt sich Gott schlecht. Hat sowas schon mal irgendjemand mal gehört? Im schlimmsten Fall auch in Gemeinde Gottes? Also ich bin irgendwie so aufgewachsen. Ich weiß nicht warum. Und ich dachte, oh, jetzt muss ich mich dazu zwingen, was zu tun. Ihr Lieben, ich verrate euch mal was. Ich habe gestern nicht die Bibel gelesen. Ja, genau. Ja, und ich glaube, Gott lachte auch ein bisschen darüber. Das entspannt mich ein bisschen, weil ich dachte früher, ich muss mich dazu zwingen, Dinge zu tun. Und Gott findet es gar nicht schlimm, dass ich meine Zeit auch anders verbringe. Ich glaube, er hält das aus, er erduldet das. Er ist nicht überheblich, er ist nicht stolz oder anstößig. Gott ist nicht selbstsüchtig. Das merken wir an der Kreuzestat. Jesus, der sich selbst hingegeben hat und gesagt hat, ich bin für euch gestorben, damit ihr leben könnt. Das ist nicht selbstsüchtig. Er lässt sich nicht reizen. Und vielleicht haben manche von uns es schon versucht, Gott durch unseren ethischen, nicht optimalen Lebensstil zu reizen. Ja, vielleicht so in unserer Teenie-Zeit. Vielleicht haben wir einfach Sachen ausprobiert und gemacht, aber Gott lässt sich nicht reizen. Gott ist nicht böse und nicht sauer. Und wenn du ihm Böses tust, dann trägt er dir nichts nach. Das heißt, er wirft alle deine Sünden tief ins Meer. Ich glaube, wir haben einen vergesslichen Gott. Ich glaube, Gott hat ein Problem damit, Sachen sich zu merken oder zu behalten. Gott sagt, ich vergesse die Sünden in deinem Leben, wenn du sie vor mich bringst und sie hingibst. Wenn sie ans Licht kommen, dann vergesse ich das. Manche von uns wissen noch genau, was vor 2 Jahren und 5 Tagen irgendjemand anders ihnen angetan hat. Damals, der hat mich nicht begrüßt. Der saß auf meinem Platz in der Gemeinde. Das werde ich ihm nie vergessen. Aber Gott vergisst sowas. Er freut sich nicht über Ungerechtigkeit, sondern immer an der Wahrheit. Gott erträgt alles und er bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, egal was passiert. Gott erträgt mich. Ist das nicht wunderbar? Gott hält mich aus. Ich weiß, dass einige Menschen mich nicht aushalten. Vielleicht sitzt jemand hier und denkt, was in aller Welt macht der da vorne? Aber Gott hält mich aus. Und darüber freue ich mich. Das heißt, das, was Paulus hier in unglaublicher Weise macht, in Kapitel 13, nämlich diese Blackbox, ist, er sagt, das ist die Liebe Gottes. Damit dürfen wir uns identifizieren. Nicht mit den Spaltungen oder mit den Problemen oder mit den Dingen, die wir können. Ja, sie sind von Gott gegeben, die Gaben, natürlich, und wir dürfen darin wachsen. Aber das ist nicht unsere Identifikation, sondern das, was wir brauchen, ist die Liebe Gottes. Wir müssen die Liebe Gottes empfangen. Zeitgleich werden wir ermutigt, und das finde ich das Besondere an Paulus, und deswegen, glaube ich, hat er auch eine gewisse Begeisterung dafür, ist, was Paulus ist immer ein Mensch des Tuns. Paulus ist nicht einer, der einfach nur redet und dann bleibt es leer, sondern er tut auch Sachen. Und daher glaube ich, dass in den Worten, die er hier spricht, nicht nur Gottes Liebe für uns angesprochen wird, sondern er ermutigt uns, diese Liebe auch für andere auszuschütten. Wenn du jetzt anfängst, andere durch diese von unserem wunderbaren Gott inspirierten Liebe zu begegnen, dann hast du einen Ewigkeitsmoment geschaffen. Denn die Liebe ist ewig. Die Verse, in denen Liebe mit all ihren Facetten beschrieben wird, machen deutlich, Liebe ist kein Gefühl allein, sondern eine Tätigkeit, kein bloßer Zufall, sondern eine tägliche Entscheidung. Liebe ist der Mittelpunkt des Evangeliums. Jean Vanier ist ein Theologe, der hat einmal geschrieben, Liebe besteht darin, einem anderen Menschen seine eigene Schönheit zu enthüllen. Ich finde das einen total schönen Gedanken, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Eine große Gabe besteht also darin, die Liebe so überfüllend auszugießen, dass man das Beste aus dem Gegenüber herausholt. Die Person gegenüber zu ehren, Prestige zu geben. Sind wir so mal in unsere Beziehung gegangen? Ich glaube, es würde so eine unglaubliche tiefe Qualität geben, wenn ich meiner Frau so begegne, dass ich sagen würde, ich will das Beste aus dir rausholen. Hey, und wie oft kritisiere ich sie? Wie oft denke ich, oh Mann. Und eigentlich spricht Paulus hier von einer anderen Qualität der Liebe. Weil er weiß, hey, wir müssen von dieser gestörten Beziehung zu einer göttlichen Gemeinschaft. Und das geht nur dadurch, dass wir uns berühren lassen von der Liebe Gottes und diese Liebe auch ausgießen. Wie schaffe ich, das Beste aus dem anderen rauszuholen? Wie klingt das? Seid mir nicht böse. Beate ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Nina ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn du ihr Böses tust, dann trägt sie nichts nach. Das ist doch super, ja? Jetzt tut bitte Nina nichts Böses, ja? Das ist auch wichtig. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern immer an der Wahrheit. Inga erträgt alles und sie verliert nie den Glauben. Sie bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, egal was passiert. Tobi ist geduldig und freundlich. Er ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Er ist auch nicht selbstsüchtig. Matten lässt sich nicht reizen. Und wenn du ihm Böses tust, dann trägt er dir nichts nach. Er freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern immer an der Wahrheit. Und Simon erträgt alles. Und er verliert nie den Glauben. Er bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, egal was passiert. Paulus, finde ich, macht das ganz gerissen und spricht hier nicht nur die Liebe Gottes an für uns, wonach wir uns identifizieren dürfen. Sondern er sagt auch, diese Liebe dürft ihr weitergeben, sollt ihr sogar weitergeben, überfließend. Und ich finde, das macht es ganz gerissen, weil er nicht einen Imperativ benutzt. Er sagt nicht, du musst. Und wie oft, ich erwische mich immer dabei, wie oft passiert es uns, vielleicht auch Christen, die schon ein bisschen irgendwie länger Gott kennen, wie oft passiert es uns, dass wir denken, okay, jetzt muss ich das und das tun. Aber Paulus sagt, lass dich einfach überwältigen. Wie ist das möglich? Wie können wir diese Liebe leben? Keiner ist vollkommen, außer Tobi vielleicht. Keiner ist vollkommen. Und ich glaube, damit fängt es an, dass wir begreifen, dass wir nicht vollkommen sind. Mit der Einsicht, dass ich bedürftig bin, dass ich von der Liebe Gottes abhängig bin, damit fängt es an. Paulus schreibt selbst ab Vers 11, als ich ein Kind war, redete und dachte ich und urteilte ich wie ein Kind. Ich bin übrigens immer noch Kind, ja, nach dieser Definition. Doch, und Paulus sagt, doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Und jetzt sehen wir die Dinge noch unvollkommen, wie in einem trüben Spiegel. Das heißt, Paulus sagt, hey, du musst nicht perfekt sein. Du musst nicht die perfekten Worte finden in der Begegnung mit anderen Menschen. Dann aber werden wir alles in völliger Klarheit erkennen. Alles, was ich jetzt weiß, ist unvollständig. Ich bin nicht vollkommen. Dann aber werde ich alles erkennen, so wie Gott mich jetzt schon erkannt hat. Ich habe euch noch was mitgebracht, ja, daher werde ich nun ganz kurz hier nochmal kurz runtergehen. Ich habe euch einen Spiegel mitgebracht. Und ich wollte mal euch hier mal in den Spiegel reinschauen lassen. Nichts mehr, ne? Aber siehst du irgendwie, seht ihr ganz klar in diesem Spiegel? Ist ein bisschen unklar, ne? Also man sieht sich nicht so optimal da drin, ne? Und Paulus benutzt genau dieses Bild und sagt, wir werden nur stückweise erkennen. Wir werden nicht perfekt sein und es geht gar nicht darum, perfekt zu sein. Aber worum es geht, ist einfach immer wieder zu schauen. Und dann macht er, finde ich, was ganz Besonderes. Er sagt, dass wir immer und immer wieder unseren Blick schärfen dürfen. Und ich glaube, es geht um Mündigkeit, um Wachsen in der Gemeinschaft, die Liebe anzunehmen und darin mündig zu werden. Das ist letzten Endes nichts anderes als die Botschaft von Paulus. In 1. Korinther 12, Vers 3 heißt es, jeder, der in irgendeiner Weise aus tiefstem Herzen sagt, Jesus ist Herr, der hat den Heiligen Geist. Das ist so ein bisschen ein Kick gegen die Theologen, die sagen, hey, nur wenn du in Sprachen betest, hast du den Heiligen Geist oder nur wenn du die Geistestaufe empfangen hast oder so. Paulus sagt hier was anderes, sondern Paulus sagt, jeder, der in irgendeiner Weise sagen kann, Jesus ist Herr, der ist berührt vom Heiligen Geist. In Römer 8, 16 heißt, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Letzten Endes, das ist vielleicht so ein bisschen ein komisches Bild, aber der Geist Gottes redet zu uns ständig. Er ist da, er ist präsent. Das ist die Offenbarung Gottes. Sein Geist mit unserem Geist verbunden. Und deswegen ist die Antwort hier ganz einfach, dass der Heilige Geist diese Liebe Gottes in uns bewirkt. Das heißt, wir müssen jetzt nicht in einen Tatendrang kommen und irgendwie Familie Kelly ständig einladen. Wäre auch schön. Aber Liebe zeigen wir, indem wir den Heiligen Geist einladen. Das ist so eine heilige Spannung, die wir irgendwie aushalten müssen. Unsere Gotteserkenntnis, stückweit zu erkennen. Und diese Liebe, die von Gott geschenkt ist. Also in diesem Empfangen und in diesem Tun. Paulus sagt nichts anderes, indem er sagt, hey, es gibt eine Flasche des Heiligen Geistes. Kraft und Glanz heißt der Heilige Geist bei mir. Keine Schleichwerbung. Und er sagt, wir werden natürlich nicht klar erkennen. Aber was wir machen können, ist, wir können den Heiligen Geist einladen und dann kommt der Heilige Geist und wird uns eine klarere Sicht schenken. Sieht das schon zumindest ein bisschen besser aus? Ja? Eins, okay. Ja, und ich glaube, dass der Heilige Geist hier im Grunde fungieren kann wie so eine Flasche. Dass wir in unserem Leben immer wieder einen Schleier haben. Das kommt, wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Aber Paulus sagt hier, der Heilige Geist kann diese Dinge bewirken. Im Spiegel sehe ich mich in allererster Linie. Und für manche von uns heißt es vielleicht erstmal, diese Liebe Gottes anzunehmen und anfangen, sich selbst zu lieben. Es gibt vielleicht manche unter uns, die damit ein Problem haben, sich anzuerkennen, wie sie aussehen, wer sie sind, was sie tun. Und das ist ein Prozess, in dem wir sind und dafür brauchen wir die Liebe Gottes. Und dann wird der Spiegel irgendwann zu einem Fenster der Liebe Gottes, durch das ich auch andere sehe. Und vielleicht sind auch manchmal unsere Fenster so oder unsere Brillen, die wir tragen, so verschliert und wir sehen Menschen und packen die in irgendwelche Kisten. Ach, derjenige, der war ja vor 2 Jahren, 4 Monaten und 3 Tagen auf meinem Sitz in der Gemeinde. Oder, oh, damals hat er mir nicht die Hand gegeben. Das ist ein böser Mensch, ne? Dem nicht die Hand gegeben. Und oft ballern wir uns Kisten in unser Kopf und stecken Menschen da rein. Aber ich möchte euch ermutigen, diese Kisten loszuwerden, den Heiligen Geist einzuladen und ihn wirken zu lassen. Ich glaube, das ist die Antwort. Wenn du in den Spiegel siehst, was siehst du? Wenn du durch so ein Fenster schaust und andere Menschen siehst, was siehst du? Ist das verschleiert oder kannst du klar sehen? Und ich würde gerne vielleicht mit dieser Herausforderung dann in die Anbetung und Lobpreiszeit gehen. Zu wissen, Paulus ermutigt uns dazu, die Liebe Gottes zu ergreifen. Und das ist Gottes Liebe, die ist ausgeschüttet. Kein Zwang, kein Druck. Amen.